Gigawatt. Gegen die Spaltung im Kern.
Gigawatt Nummer 12, BBC und das Atomgeschäft. Die Brambo-Verja AG in Baden fusioniert, wenn der Börsencrash nicht noch ein Bein stellt, am 1. Januar 1988 mit der schwedischen ASEA. Der gemeinsame Holdingsitz ist in Zürich. Beide Konzerne arbeiten in der Forschung, Entwicklung und Konstruktion von AKW und sind stark am weiteren Ausbau von der Atomtechnologie interessiert. Die BBC macht sich unter anderem auch für den Bau von Kaiser Augst stark, obwohl sie von dort nicht einmal unbedingt mit grossen Aufträgen rechnen. Gigawatt zeigt in ihrer zweiteiligen Sendung die weltweiten Aktivitäten der BBC, die zu 60% im Bereich der Stromproduktion liegen und da zum guten Teil im AKW-Bereich. In der ersten Folge heute gehört ihr eine Hörbildschau. Unser Konzernsimulator zeigt euch verschiedene Aspekte der Neustrukturierung seit Ende 1985 und gibt einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und den Anfang des Konzerns. In der Gigawatt-Ausgabe Nummer 13 am 27. Dezember dann mehr zu der Fusion mit der ASEA und der Bedeutung der BBC in Baden. We'll be right back.
from planet Lair.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Sie recht herzlich begrüßen in unserem elektronischen Konzernsimulator. Wie Sie vielleicht wissen, hat die Brown-Boveri Company mit der Ende 1985 begonnenen Neustrukturierung ihre Anstrengungen auch in ausgewählten Gebieten der Informationstechnik verstärkt. So sind wir heute in der Lage, Ihnen eine kompakte Serie von Hörbildern zu präsentieren, die Ihnen die Struktur, die Unternehmensstrategie und die Geschichte des BBC-Konzerns näherbringen soll. Wir empfehlen Ihnen, sich entspannt hinzusetzen und in aller Ruhe zuzuhören, damit Sie den Bildern folgen können. Andernfalls können Sie die folgende Sendung auch mit einem einfachen Kassettenrekorder aufnehmen und später hören. Da Sie die Hörbildfolge nicht sehen, sondern eben nur hören können, wollen wir Ihnen zur Einführung ein paar Erläuterungen geben, wie unser Konzernsimulator funktioniert. Hier, direkt vor uns, befindet sich das Kommandopult oder Masterboard, wie das in der Geschäftssprache Englisch genannt wird. Darauf sind zahlreiche Schieberegler angebracht, die in Haupt- und Sub-, das heißt Untergruppen, aufgeteilt sind. Die Subgruppen stellen die 24 weltweiten Unternehmensbereiche mit ihren Verantwortlichen dar. Die Unternehmensbereiche sind in insgesamt 6 Sparten zusammengefasst. Die Hauptgruppen bezeichnen auf der einen Seite die Konzernleitung mit Thomas P. Gasser als Vorsitzendem, auf der anderen Seite den Verwaltungsrat, in deren Mitte der rote Regler für den Präsidenten, derzeit Fritz Leutwiler, steht. Auf der oberen Hälfte des Masterboard sind unzählige Drucktaster angebracht, mit denen sich die einzelnen Hörbilder abrufen lassen. Ganz außen, auf der linken Seite, sind das vor allem Sequenzen aus der Konzerngeschichte, denn es versteht sich von selbst, dass eine rechte Unternehmensidentität, auch Corporate Identity, auch seine historischen Wurzeln nicht vernachlässigen darf. Das funktioniert dann so. Ich drücke den Taster H1.
Februar 1891. Charles Brown und Walter Boveri und ihre Geldgeber entscheiden sich, ihre geplante Fabrik für elektrische Maschinen weder in Zürich noch in Basel, sondern in Baden im Kanton Aargau zu bauen. Das war nicht von Anfang an klar. Ein Grund für den Standortentscheid Baden waren die Bemühungen des damaligen Badener Stadtrates Karl Pfister. Er war überzeugt von der Zukunft der Elektrizität. Gleichzeitig lag die damals 4000 Einwohner und Einwohnerinnen zählende Kleinstadt wirtschaftlich am Boden. Der Kur- und Badeort hatte seine Attraktivität verloren und zudem hatte Baden am finanziellen Ruin der Nationalbahn bitter zu leiden. Das Rezept gegen die Misere war so einfach wie heute. Günstige Standortbedingungen schaffen, wirtschaftliche Anreize bieten und damit versuchen, Unternehmer anzulocken. Den beiden jungen Ingenieuren Charles Brown und Walter Boveri hatte Stadtrat Pfister bereits einen Auftrag eingefädelt, um ihnen bei der Standortwahl zu helfen. Die Stadt Baden plante ein Flusskraftwerk an der Limmat. Der Einzug der Brown Boveri & Company in Baden begann, die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kleinstadt umfassend zu prägen.
Nach Stefan Schmidheini, dem weitaus größten Einzelaktionär und Mitglied des Verwaltungsrates, ist zwar eine einheitliche Corporate Identity für den ganzen Konzern nicht nötig. Da die BBC aus zu vielen verschiedenen einzelnen Bereichen zusammengesetzt ist und eine Einheitslinie da nur lähmend wirkte. Dennoch ist die BBC ein traditionsbewusstes Unternehmen, das zu seiner Geschichte steht. Mit Stefan Schmidheini sind wir auch bereits im anschließenden Sektor des Kommandopuls. nämlich den Besitzverhältnissen im BBC-Konzern. Gegen die Mitte zu dann Arbeitsplätze und Konzerninteressen, AKI, also Größenvergleiche, Bedeutung der BBC und so weiter. Daran anschließend lassen sich die Informationen über die Konzernleitungsstruktur und deren Exponenten abrufen. Auf der rechten Hälfte befinden sich die Regionalbereiche, das heißt die BBC-Vertretungen in weltweit 47 Ländern, darunter natürlich einige mit diktatorischen Regimen wie Chile, die Türkei und Südafrika. Auf dem Masterboard rechts außen dann die BBC-Produktepalette. Hier macht die Sparte Stromversorgung, wie wir sehen werden, mit großem Abstand den bedeutendsten Anteil aus. Mit den Bereichen Stromerzeugung und Stromverteilung erzielt die BBC rund die Hälfte ihres Umsatzes. Hier wird uns vor allem das Engagement im AKW-Bereich interessieren. Rund um das Kommandopult sind zahlreiche Monitoren angebracht, die die entsprechenden Hörbilder sicht- bzw. hörbar machen und die wir dann in der entsprechenden Reihenfolge auf unseren Radiosender schalten werden. Übrigens kein BBC-Produkt, obwohl die BBC auch auf diesem Gebiet stark engagiert ist. Seit der erwähnten Neustrukturierung ab Ende 1985 ist unser Konzernsimulator auch kompatibel. Das heißt, das Unternehmen lässt sich beliebig mit geeigneten anderen Konzernen verbinden, wie das gegenwärtig mit der schwedischen ASEA geschieht. Wir wollen denn in dieser Hörbildfolge auch die Kabelstränge nach Schweden etwas genauer unters Mikrofon nehmen. Noch ein letzter Hinweis, bevor wir die Maschine in Betrieb setzen. Während der Konzernsimulator eine freie Erfindung der Redaktionsgruppe Gigawatt ist, beruhen die Inhalte der einzelnen Hörbilder auf Informationen und Publikationen aus dem BBC-Konzern und aus verschiedenen Presseorganen und Nachschlagewerken. Eine Aufzählung der verwendeten Quellen, sofern sie nicht in den einzelnen Hörbildern erwähnt werden, folgt am Schluss dieser Produktion. In welchen Bereichen ist denn nun die BBC überall tätig? Dieser schwerwiegenden Frage wollen wir nach einigen, hoffentlich entspannenden Takten Musik nachgehen.
Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the success and no me, but no less valued a property. The sense and war, but perfect sense. Sunday's down and a brand new day. No more will they tax to pay. A Sunday's gonna be flashing a light. Countless millions whisked away. At last we have more room to play. Our systems don't kill the poor tonight. Gotta kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor tonight. The sparkle of champagne. You kind of start to worry again. A life's a breeze of humor's feeling right. Jane Fonda on the screen today. Give it to the liberals, it's okay. So let's get dressed and so away the night. Oh, all right. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor tonight. Kill, 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 kill the poor. 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 Kill,
schreiten wir nun zur Tat. Dass die Sparte Stromversorgung den weitaus größten Teil ausmacht, haben wir schon gesehen. Wir werden aber noch etwas genauer darauf eingehen. Nehmen wir vorher mal das Stichwort Verkehrsüberwachung. Das ist auf dem Konzernsimulator mit der Taste PP3 abzurufen.
Für die Verkehrsüberwachung in den Autobahntunnels im Raum Zürich hat Braun-Boveri eine Leitzentrale geliefert, in der die Verkehrssignale gesteuert, Notrufe entgegengenommen, Feuermeldungen weitergeleitet und Radioverkehrsdurchsagen abgesetzt werden. Von hier aus wird der Funkverkehr mit den mobilen Polizeipatrouillen abgewickelt.
Das als kleines Beispiel. Drücken wir eine andere Taste, sagen wir PP5.
Wo es um erfolgreiche Nachrichtenübertragung geht, haben die leistungsstarken Rundfunksender von Braun-Boveri einen guten Namen. Weltweit stehen gegen 200 solcher Hochleistungsanlagen im Einsatz. In Abu Dhabi beispielsweise erstellte Braun-Boveri ein schlüsselfertiges Rundfunksendezentrum, 2000 Kilowatt Mittelwellensender und 4500 Kilowatt Sender im Kurzwellenbereich, komplett mit Antennenanlagen und Hilfsbetrieben. Von hier aus werden Programme in die Vereinigten Arabischen Emirate, in die Staaten der Golfregion, aber auch international in weltweite Empfangsgebiete ausgestrahlt.
Oder Technologie im Gesundheitswesen.
Der weltweite Kampf gegen bösartige Tumore wird auch auf dem Gebiet der Strahlentherapie mit Mitteln modernster Technik geführt. Als Beispiel sei der 6 Millionen Elektronen-Volt-Linearbeschleuniger Dynarei CH von Braun-Boveri im Kantonsspital Aarau angeführt. Sämtliche Bestrahlungs- und Bewegungsparameter dieser Anlage werden über ein Braun-Boveri-Mikroprozessorsystem gesteuert.
Und damit sind wir schon in gefährlicher Nähe der Atomtechnik im AKW-Bereich.
Hoher Ausnutzungsgrad und guter Wirkungsgrad sind zwei markante Vorteile der BBC-Kraftwerkstechnik. Beim Kernkraftwerk Leibstadt waren wir zusammen mit General Electric Technical Services Company für die schlüsselfertige Erstellung verantwortlich. Wir hatten die Konsortialführung und lieferten die thermischen, elektrotechnischen und leittechnischen Einrichtungen im Maschinenhaus und in den Nebengebäuden. Bauplanung und Ausführung für das gesamte schlüsselfertige Los gehörten ebenfalls zu unserem Lieferumfang.
Dies ein Zitat aus einem Werbetext der BBC unter dem Titel
Beispiel für eine außergewöhnliche Leistung, Kernkraftwerk Leibstadt.
Im gleichen Text wird zu dieser außergewöhnlichen Leistung auch eingeräumt
Nur wenige Ausfallstunden waren nicht eingeplant.
Sicher bis todsicher, aber gegen Pannen nicht gefeit. Leibstadt, wie das 20 Jahre ältere AKW Mühleberg, sind Siedewasserreaktoren nur mit einem Primärkreislauf zur Stromproduktion und Kühlung. Im Unterschied zu Druckwasserreaktoren wie Bezna 1 und 2 und Gösgen, die zusätzlich mit einem Sekundärkreislauf gekühlt werden. In der Regel wird beim Anfahren eines Siedewasserreaktors erhöhte Radioaktivität ausgestoßen. Jeder Betriebsunterbruch kann also der Umgebung des AKWs erhöhte Radioaktivitätswerte bescheren. So geschehen 1986 sowohl in Leibstadt wie in Mühleberg. Beide Anlagen wurden von General Electric und BBC gebaut. Weltweit sind über 100 solche Siedewasserreaktoren in Betrieb oder geplant.
Zwar ist das weite Feld der Geschäftstätigkeiten mit den vorher dargestellten Beispielen noch lange nicht abgeschritten. Sei es in der Sparte Verkehr, die Antriebstechnik für die neuen Londoner U-Bahn-Züge oder der Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahn, seien es Fernwärmenetze oder Kältetechnik auf Kunsteisbahnen, seien es Steuerungssysteme für Bohrplattformen oder Autotelefone, hochintegrierte Schaltungen für Computer oder neu auch Umweltschutztechnik. Am elektrischen Strom kommt BBC nicht vorbei. Bleiben wir daher bei der Sparte Stromversorgung, die wie erwähnt rund die Hälfte der BBC-Aktivitäten ausmacht. Dies nach ein paar Takten Musik.
Politicians do the thing no god can forgive.
Hey, look.
sehe nicht auf die nächsten Monate, sondern auf die nächsten 5 Jahre. Wir stehen vor einem schwierigen Jahr, denn wir müssen in alter Formation weiter produzieren, während wir bereits die Neuorganisation durchziehen. Das heißt, während das alte Theaterstück noch läuft, muss das neue Bühnenbild hingestellt werden.
Das die Worte des neuen Verwaltungsratspräsidenten Fritz Leutwiler am Ende des Jahres 1985 in einem Interview mit der Schweizerischen Handelszeitung. Mit seinem Einzug an die Konzernspitze am 1. Juni 1985 begann eine Neustrukturierung der BBC, die heute voll im Gange ist. Es ist allerdings nur eine in einer ganzen Reihe von Reorganisationen und Umstrukturierungen im BBC-Konzern. Aber bevor wir uns dieser aktuellsten Umgestaltung zuwenden, schalten wir kurz zurück ins Jahr 1984, um uns den Zustand der BBC vor dieser Leutwiler Neustrukturierung anzusehen.
Nach mehreren schlechten Jahren, 1983 war ein Verlust von 52 Millionen Franken zu verzeichnen, konnte die BBC 1984 wieder mit einem Gewinn von 85 Millionen aufwarten. Für die Konzernleitung des seit bald 10 Jahren krisengeschüttelten Unternehmens allerdings kein Grund, um aufzuatmen. Der positive Rechnungsabschluss ist vor allem der italienischen Tochtergesellschaft Società Anonima Elettrificazione oder kurz SAE zu verdanken. Beim Stammhaus in Baden, bei der BBC-Tochter Secheron in Genf und in den französischen BBC-Gesellschaften wurden große Verluste verzeichnet. Auf der Seite der Bestellungseingänge, immer eine wichtige Kennziffer in den Jahresberichten und für die Aktienkäufer an der Börse, kam BBC nur dank des Großauftrages Atatürk aus der Türkei über das Auftragsvolumen des Vorjahres hinaus. Das faschistische Regime in der Türkei rettete also 1984 die BBC vor einer noch düstereren Zukunft. Der Auftrag für die elektrische Ausrüstung des 2400 Megawatt Kraftwerkes Atatürk, dessen Stausee Tausende von Menschen in der Türkei aus ihrer Heimat vertreiben würde, dieser Auftrag konnte nur mit Hilfe der Schweizerischen Exportrisikogarantie ERG finanziert werden. Die Schweizerische Handelszeitung vom 17. Mai 1985 schreibt dazu: Wenn man zudem die Schwerarbeit hinter den Kulissen bei der Finanzierung des Atatürk-Kraftwerkes ins Bild mit einbezieht, so wird man vom Gedanken nicht befreit, dass hier über den Weg der Exportrisikogarantie der Schweizer Bürger mithalf, das 1984er Wachstum in der BBC-Bilanz aus der Taufe zu heben.
Wenden wir uns nun der Leutwiler-Ära zu.
Auch 1985 kann sich die BBC nur dank zweier Großaufträge über Wasser halten, diesmal aus dem Atombereich. Zum einen ist das der Thorium-Hochtemperaturreaktor THTR in Hamm-Üntrop, BRD, der den Umsatz der BBC Mannheim um 70% steigen lässt. Zum anderen die voraussichtliche Übergabe und damit Abrechnung des neuen Atomkraftwerkes Mülheim-Kärlich, ebenfalls in der BRD. Beiden ist gemeinsam, dass ihre Inbetriebnahme von zahlreichen Pannen und Ausfällen begleitet sein wird. Währenddem ist die Situation in der Schweiz in diesem Bereich weiterhin düster. Wiederum die Handelszeitung dazu:
Sorgenkind Nummer 1 bleibt die Stromerzeugung. Mit einem Bau des Kernkraftwerkes in Kaiseraugst wäre Baden wohl vorerst aus dem Schneider.
Auch die Situation der BBC-Firmen in den USA und der SAE in Italien sieht nicht rosig aus. Die Verluste in Frankreich und bei der Secheron in Genf drücken auf die Bilanz. In dieser hoffnungslosen Lage tritt Fritz Leutwiler auf, der bis Ende 1984 Direktionspräsident der Schweizerischen Nationalbank war, ab Anfang Juni 1985 Verwaltungsratspräsident der BBC und später auch Vorsitzender der Konzernleitung. Sein Rezept: Neustrukturierung, Effizienzsteigerung, Stärkung der Konkurrenzstellung und bessere Ausrichtung auf die Kundenprobleme. Das heißt konkret: Rationalisierung, Abbau von weltweit über 10.000 Arbeitsplätzen, davon in der Schweiz immerhin 1.500, Schließung von kleineren Betrieben, gezielte Projektforschung, Ausdünnung und Neugestaltung der Konzernspitze. Wie sich das im Konzern auswirkt, wird sich im folgenden Jahr zeigen.
Hackermeldung, da spricht der Hacker Neutron Plus. Wir schalten uns im Konzernsimulator von der BBC, um Infos durchzugeben, die dort bestimmt nicht abrufbar sind. Am 19. November hat der Bundesrat einen Bericht veröffentlicht, wo er darin behauptet, in der Schweiz könne sich so eine Reaktorkatastrophe, wie sie sich in Tschernobyl ereignet hat, niemals stattfinden. Erstens haben die Schweizer AKWs ein anderes Reaktorsystem und zweitens haben wir in der Schweiz das viel qualifiziertere Personal. Das Fehlverhalten des sowjetischen Personals in Tschernobyl löse auf ungenügende Organisation, Führung, Ausbildung und Disziplin schliessen. Seit über einem Jahr behauptet die zuständige Sicherheitsbehörde, dass in der Schweiz ein ähnlicher Unfall nicht passieren könne. Der grösste mögliche Schaden von einer Kernschmelzkatastrophe ist aber unabhängig vom Reaktortyp. Mit Sicherheitsmaßnahmen kann die maximal mögliche Katastrophe nicht zurückgeschraubt werden, nur die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Katastrophe eintritt. Mit umfangreichen Risikoanalysen versuchen sogenannte Spezialisten, die Wahrscheinlichkeit von einem Kernschmelzunfall und die möglichen Folgen davon zu berechnen. Die Berechnungen sind aber zum grössten Teil Schätzungen, die mit grossen Unsicherheiten behaftet sind. Die bei Risikoanalysen ermittelten Wahrscheinlichkeiten können also nur mit Vorbehalt gebraucht werden. auch weil sich die Wissenschaftler nicht auf ein bestimmtes Modell zur Berechnung können einigen können. Trotzdem lohnt es sich, sich mit den Werten, die für das AKW Betznau ermittelt worden sind, auseinanderzusetzen. Die Studie von der NOK, der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, die die Betreiberin ist von den beiden AKWs Betznau 1 und 2, hat Zahlen ergeben, die zwar nicht öffentlich zugänglich, aber trotzdem durchgesickert sind. Die Zahlen sind von der Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen, HSK, vom Bundesamt für Energiewirtschaft bestätigt worden. Nach dieser Studie liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Betznau und Kernschmelzunfall passieren kann, bei einmal in 588 Jahren. Zum Vergleich, bei der AKWs Leibstadt und Gösgen liegt die Wahrscheinlichkeit immerhin bei einmal in 200'000 Jahren. Und das ist auch schon genug. Bezogen auf eine 30-jährige Betriebszeit von Betznau liegt damit die Wahrscheinlichkeit für einen Kernschmelzunfall, wie er sich in Tschernobyl ereignet hat, bei etwa 5%. Das heisst, die Gefahr, dass in Betznau ein Kernschmelzunfall stattfindet, ist etwa gleich gross wie die Chance, dass man beim Kartenspiel mit 20 Karten eine bestimmte zieht, nämlich den Schwarzen Peter. Dass AKW Betznau wesentliche Schwachstellen aufweist, wird heute von keiner Seite mehr bestritten. Betznau soll bis ins Jahr 1993 mit einem Sicherheitssystem versorgt werden, das 500 Millionen Franken kosten würde. Die NOK, die Nordostschweizerische Kraftwerke AG, ist entschlossen, auch noch ein drittes AKW in Betznau zu bauen. Das Land dazu hat es schon gekauft. Die NOK ist das grösste Energieunternehmen in der Schweiz und hat einen Atomstromanteil von über 60%, der in den nächsten Jahren noch weiter erhöht werden soll. Zurück zum AKW Betznau bzw. zu seinen Pannen. Wie das AKW Mühleberg gehört auch das AKW Betznau zu den Schrottreaktoren, die wegen ihrer superhohen Risiken sofort stillgelegt werden müssen. In Betznau ist es seit 1970 bereits 10-mal zu ernstnehmenden Unfällen gekommen und das sind erst die Zahlen, die bekannt sind. Wir müssen annehmen, dass die Zahl noch weit höher liegt. Im Jahr 1970 hat Betznau 1 das erste Mal stillgelegt werden wegen einem defekten Turbinenventil. Der Reaktordeckel hat Kollisionserscheinungen gezeigt, die Pumpendichtungen sind undicht gewesen. Wir werden nicht alle Versagen nennen, nur noch das von 1974, das erst im Jahr 1979 bekannt worden ist. Das Ablassventil hat versagt, der Defekt ist erst nach 2 bis 3 Monaten behoben worden. In Harrisburg hat ein ähnlicher Unfall zur Katastrophe geführt. Dann hat es noch 6 bis jetzt bekannte Abschaltungen und Probleme gegeben. Anfang November ist es im Reaktor Betznau 2 zu einer Schnellabschaltung gekommen und eine Schnellabschaltung bedeutet in jedem Fall eine Erhöhung von der Niedrigradioaktivität in der Umgebung. Der Reaktortyp in Tschernobyl hat bis zur Katastrophe in Fachkreisen als ein besonders sicherer Typ gelten. So ist er auch von der IAEA, der Internationalen Atomenergieagentur und die Fachzeitschriften immer wieder wegen seiner grossen Verlässlichkeit gelobt worden. Aber auch in Tschernobyl hat es seit der Inbetriebnahme des Reaktors 1983 immer wieder Probleme gegeben. So war der Ausstoß von radioaktivem Jod 17-mal höher gewesen als bei den vergleichbaren Reaktortypen. Vermutlich waren es Brennstäbe defekt gewesen. Sichere AKWs sind ein Lug und Trug. Sichere AKWs gibt es weder bei uns, in der industrialisierten Welt noch im Trikont. Wenn der Bundesrat in seinem Bericht vorschlägt, dass man in Zukunft Hochtemperaturreaktoren bauen soll, weil die noch sicherer sind, dann muss man hinter deren Aussage das Geschäft sehen, das die Atomwirtschaft mit dieser Technologie macht. Atomtechnologie zieht immer auch einen Überwachungs- und Polizeistaat mit sich. Das ist aber ein anderes Kapitel, das der Bericht vom Bundesrat über die vermeintliche Sicherheit von Atomkraftwerken würde betreffen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dies war ein unvorhergesehener Zwischenfall, aber wir hoffen, dass wir die Sache jetzt wieder im Griff haben.
Ach nee, nicht schon wieder.
Neue Hackermeldung. Ihr hört wiederum den Hacker Neutron Plus mit wesentlichen Infos, die im Konzernsimulator verschwiegen werden. Am 20. November 1987 ist ein Koblenzer Verein Aktion Betznau stilllegen gegründet worden.
Anlass zur Gründung ist die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die unsere längst bekannte Gefährlichkeit von der Atomtechnologie schlagartig am Tag getragen hat. Wie es der Name schon sagt, vorrangiges Ziel von der Aktion Reznau stilllegen ist zu erreichen, dass beide AKW in Beznau abgestellt werden. Die Aktion Beznau stilllegen wird sich aber auch gegen die Nachrüstung, die etliche 100 Millionen wird kosten. Längerfristiges Ziel des ABS, das ist die Abkürzung von Aktion Beznau stilllegen, ist der Ausstieg aus der Atomtechnologie überhaupt, denn die atomaren Sachzwänge sind für uns unhaltbar. Mit atomaren Sachzwängen meine ich projektierte Baukosten, die regelmässig überschritten werden. Das knappe Uran wird zwangsläufig in die Plutoniumwirtschaft führen. Das Akzeptieren von einer lebensfindlichen Technologie wird uns zwangsläufig einen unverantwortbaren Überwachungsstaat bringen.
An dieser Veranstaltung haben über 60 Personen teilgenommen. Das Ziel des Vereins ist, das AKW Beznau stillzulegen. Die Initianten dieser Gründungsversammlung haben von Anfang an spüren, was es heisst, sich mit der Atomlobby einzulassen. Der Wirt vom Hotel Monti im aargauischen Döttingen, am Dorf neben Beznau, hat ihnen kurzfristig mitgeteilt, er könne, nachdem er direkt das Telefon mit der NOK hatte, die Betreiberin von der AKW Beznau 1 und 2 den versprochenen Raum nicht mehr zur Verfügung stellen. Er fürchte um seine Existenz. Vereinsmitglieder wurden sind Leute aus dem Umkreis von der SAP, der Grünen, sogenannte Unabhängige und verschiedenste kleinere Gruppierungen aus der Region und aus dem Gebiet der benachbarten BRD.
Jawohl, jetzt haben wir das Problem wohl endgültig gelöst. Entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielmals diese kleine Störung. Betrachten wir doch nun zusammen die Entwicklung des Konzerns im Jahre 1986. Dazu die Taste H95.
BBC-Präsident Leutwiler hatte für 1986 keine Wunder prophezeit. Und die traten in der Folge auch nicht ein. Die Konzernbestellungen gingen in den ersten drei Monaten um 25% gegenüber dem Vorjahr zurück. Im Schweizer Stammhaus waren es sogar 34%. Zum Jahresende konnte trotzdem ein Gewinn von 96 Millionen Franken ausgewiesen werden. Im Stammhaus waren es immerhin auch 12,8 Millionen. Der Kraftwerksbereich machte 1986 fast 40% des Umsatzes aus. Dies, obwohl der Weltmarkt für diesen Bereich seit 1980 auf fast die Hälfte gesunken ist. Einerseits, weil die Bedarfsprognosen nicht so steil angestiegen waren, wie vorausgesagt worden war. Andererseits hatten Tschernobyl und Harrisburg natürlich ihre Spuren hinterlassen. Und drittens war es wegen der internationalen Schuldenkrise nicht mehr so einfach, in den Ländern der drei Kontinente Aufträge für Kraftwerke einzuholen. So ist es denn auch eines der Ziele der BBC-Neustrukturierung, die starke Abhängigkeit vom Bereich Stromerzeugung zu reduzieren. Das soll geschehen, indem andere Bereiche mehr gefördert werden sollen. In der Schweiz zum Beispiel mit dem Natel-C-Autotelefon oder im Bereich Verkehr mit den Lokomotiven für die Zürcher S-Bahn. Die Organisationsstruktur soll auf den 1. Januar 1987 so geändert werden, dass die zahlreichen nationalen Gesellschaften in 47 Ländern nicht mehr primär in Regionalbereiche gegliedert sind und sich so zum Teil gegenseitig konkurrenzieren, sondern in 24 Unternehmensbereiche, die weltweit koordiniert sind. Ein Beispiel: Der für die BBC wichtige Bereich Mittelspannungstechnik. Das heißt Anlagen und Ausrüstung im Bereich von 1000 bis 60.000 Volt elektrischer Spannung. Dazu Thomas P. Gasser, Generaldirektor und heute Konzernchef im Mai 86.
Sowohl in der Schweiz, der BRD, als auch in Italien und einigen weiteren Ländern gibt es BBC-Gesellschaften, die in diesem Gebiet tätig sind. Die Produktepalette überschneidet sich in hohem Maße und die Verkaufskanäle sind oft nicht koordiniert. Diese Gesellschaften betrachteten sich bislang als Konkurrenten und verhielten sich auch so. Dabei gehören sie gemeinsam zu den größten Anbietern im Weltmarkt. Die neue Struktur soll aus den ehemaligen Konkurrenten eine Schicksalsgemeinschaft machen.
Nach Ansicht von Thomas P. Gasser konnten mit Anlaufen dieser neuesten Neustrukturierung auch Gräben überwunden werden, die sich bei früheren Anstrengungen nicht so recht überbrücken ließen. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit BBC Mannheim, der größten und wohl eigenständigsten Tochtergesellschaft der BBC. Ein wichtiges Ziel der Reorganisation war und ist die Anpassung an die Wirtschaftsstrategien der 80er Jahre. Kapitalkonzentration, weltweites differenziertes Marketing, straffer Aufbau, aber flexible Handlungsweise des Managements und eben Rationalisierung, Arbeitsteilung auf hoher Ebene oder, wie sich Fritz Leutwiler ausdrückt,
Verbesserung der Rentabilität, vor allem durch Elimination von Verlustquellen.
Auf eine einfache buchhalterische Formel gebracht heißt das, mehr Gewinn trotz weniger Umsatz. Im Zuge dieser Entwicklung verschärfen sich aber auch die gesellschaftlichen Widersprüche. Hier hochqualifizierte Arbeitsplätze im Kader und in spezialisierten Bereichen der Produktion, da durch Automatisierung deklassierte Jobs in der Massenproduktion und der Rest ist Ausschuss, manipulierbare Masse von Unterprivilegierten. Vogel friss oder stirb.